von den Vorzügen und Unsicherheiten der Steinzeitkost. Wenn man einem Tier, sagen wir einer Fliege oder einer Ratte, die freie Wahl zwischen verschiedenen Diäten gibt, die in ihrem Anteil an Protein und Kohlenhydraten variieren, dann wählt das Tier nicht jene Futterzusammensetzung, mit der es am längsten lebt, sondern jene, die seinen Fortpflanzungserfolg maximiert. Mit anderen Worten, das Tier wählt eine Ernährungsweise, die die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass es möglichst viele Nachkommen hinterlässt. Eine Ratte beispielsweise stellt unbewusst sicher, dass sie genügend Proteine abbekommt, um schnell zu wachsen und sich bald vermehren zu können. Dass die Ratte auf diese Weise später im Leben, wenn sie überhaupt das seltene Glück hat, alt zu werden, von Herzkrankheit und Tumoren geplagt wird, spielt für die Natur eine untergeordnete Rolle. Hauptsache, die Gene haben sich kopiert. Ein Fruchtfliegenweibchen lebt am längsten mit einer Diät mit einem Protein-Kohlenhydrate-Verhältnis von 1 zu 16. Auf eine Portion Protein kommen 16 Portionen Kohlenhydrate. Die meisten Eier jedoch legt die Fruchtfliege bei einem Verhältnis von 1 zu 4. Für welche Diät entscheidet sich die Fruchtfliege, wenn man ihr die Wahl zwischen mehr als einem halben Dutzend unterschiedlichen Protein-Kohlenhydrat-Lösungen überlässt? Genau, sie wählt jene mit dem Verhältnis von 1 zu 4. So maximiert sie ihre Eierproduktion und zahlt dafür mit Lebenszeit. Vereinfacht kann man sagen, wer bei den Proteinen reinhaut, handelt im Dienste der Evolution. Man erledigt den Auftrag der Natur und tut der Fortpflanzung seiner Gene einen Gefallen. Dies allerdings unter Umständen auf Kosten der eigenen, langfristigen Gesundheit. Diese Perspektive wirft meines Erachtens auch ein erhellendes Licht auf die momentan so populäre Steinzeitkost, die mir vom Grundsatz her einerseits durchaus empfehlenswert erscheint. Übergewicht und Krankheit, so das Paleo-Prinzip, rühren daher, dass wir allzu sehr von der Nahrung des Urmenschen, der Nahrung, für die wir gemacht sind, abweichen. Mit Schlank und Gesundheit gesegnet dagegen ist, wer sich ernährt wie der Mensch früherer, längst vergangener Zeiten. Das Wort Paleo steht für Paläolithikum und bezeichnet jene prähistorische Periode, die vor etwa 2,5 Millionen Jahren mit der Herstellung der ersten Steinwerkzeuge begann und bis zum Beginn des Ackerbaus vor rund 10.000 Jahren reicht. Die Steinzeitkost hat einige klare Vorzüge, wie wir ja schon bei der Art der Fleischwahl gesehen haben. Da es zu Steinzeiten noch kein industrielles Junkfood gab, wie Spezi, Paprika-Chips, wird diese Art von Nahrung konsequent abgelehnt, was natürlich sowohl unserer Gesundheit als auch unserer Linie sehr entgegenkommt. Also ja, Paleo, richtig verstanden, kann sehr gesund sein. Ein Problem ergibt sich erst, wenn man Paleo so versteht, dass es vor allem darauf ankommt, möglichst viele gegrillte Steaks zu schlemmen. Fleisch habe schließlich einen Großteil der Ernährung des Steinzeitmenschen ausgemacht. Erstens werden wir nie genau wissen, wie viel Fleisch unsere Vorfahren vor 1 Million Jahren wirklich verzehrt haben. Was aber noch viel wichtiger ist: Was der durchschnittliche Steinzeitmensch verspeist hat, muss nicht unbedingt mit einer Ernährungsweise übereinstimmen, die ein langes Leben begünstigt, weil dies ja gar nicht das primäre Ziel der Evolution ist. Die Natur verfolgt in dieser Hinsicht ein ganz anderes Interesse als wir. Der Evolution geht es nicht darum, dass eine Fruchtfliege oder Ratte gesund alt wird. Es ist ihr egal, ob ein Mensch seinen 80. Geburtstag feiern und dann noch eine letzte Runde Tennis mit seinen Enkeln spielen kann. Es geht ihr vielmehr darum, dass wir unsere Gene weitergeben, was wir in den meisten Fällen vor unserem 80. Geburtstag längst erledigt haben. Wenn üppige Fleisch- und tierische Proteinmengen uns in jungen Jahren muskulös, fit und fruchtbar, langfristig jedoch krank machen, wäre das immer noch ganz im Sinne der Evolution. Ich stimme der Paleo-Bewegung zu. Ja, Fleisch ist höchstwahrscheinlich Teil unserer natürlichen Nahrung. Leider besagt das nicht viel darüber, wie gut uns welche Mengen auf lange Sicht tun. Kann sein, dass wir mit einer fleischreichen Kost unseren Genen einen großen Dienst erweisen, uns selbst aber in der heutigen Zeit, mit der heutigen Lebenserwartung, eher einen Bärendienst. Tatsächlich sprechen die allermeisten Befunde dafür, dass häufiger hoher Fleischverzehr auf Dauer ungesund ist. So sollte man sich beim roten Fleisch, also Rind, Schwein, und verschärft noch bei den industriell verarbeiteten Fleischprodukten, Wurst, Schinken, Salami und so weiter, zurückhalten. Gerade letztere gehören zu den mit Abstand ungesündesten Proteinquellen. Wenn Sie also nur auf eine Fleischquelle verzichten wollen, verzichten Sie am besten auf diese Art von künstlich entstelltem Essen. Nur um hier kurz das Verhältnis zu skizzieren. Wer täglich 60 Gramm verarbeitetes Fleisch zu sich nimmt, das entspricht einem einzigen Wiener Würstchen, hat bereits ein um 22% erhöhtes Sterblichkeitsrisiko im Vergleich zu jemandem, der sich mit 10 Gramm begnügt. Grob übersetzt wäre das ein Würstchen pro Woche. Für rotes Fleisch gilt: ein täglicher Konsum von 120 Gramm, also ein überschaubares Schnitzel, erhöht das Sterblichkeitsrisiko im Vergleich zu 20 Gramm am Tag um 29%. Ich aß früher praktisch jeden Tag Fleisch. Ein Abendessen ohne Fleisch war für mich eine Art schlechter Scherz, irgendwie nicht komplett und eine gute Methode, mir die Laune zu verderben. Ich habe eine ganze Weile gebraucht, um mich, was das betrifft, umzustellen. Dann empfand ich es lange als große kulinarische Herausforderung, ohne Fleisch etwas richtig Festliches zu kochen. Aber es geht. Und mit etwas Übung geht es immer besser. Heute gönne ich mir vielleicht ein paar Mal im Jahr ein besonderes Stück Wild oder ein Steak von einem grasgefütterten Rind. Insgesamt esse ich 1 bis 2 Mal im Monat Fleisch, bevorzugt ein Freilandhühnchen. Industriefleisch aus Massentierhaltung und verarbeitetes Fleisch meide ich strikt. Ersteres auch aus emotional-ethischen Gründen, weil es mir mittlerweile schwerfällt, Fleisch von gequälten Tieren zu genießen. Ich urteile hier nicht über andere. Ich sage nur, mir fällt das schwer, nachdem ich jahrelang keinen Gedanken daran verschwendet habe. Es ist mir schlicht nicht eingefallen, dass dieses Stück Fleisch, das ich da gerade ein paar Minuten lang genieße, ein Leben lang gelitten hat. Kurz gesagt, ich verzichte nicht vollständig auf Fleisch und aus gesundheitlichen Gründen muss man das auch nicht. Dass es aber bei uns zur Selbstverständlichkeit geworden ist, jeden Tag Fleisch aufzutischen, halte ich für eine Unsitte. Ich mag das Wort Sonntagsbraten. Wie auch immer, Fleisch gibt es bei mir zu feierlichen Anlässen. Wenn sich zum Beispiel die ganze Familie um den langgezogenen Holztisch versammelt hat, koche ich gern auch mal einen Braten von einem Hof in meiner Nähe, wo die Tiere in artgerechter Freilandhaltung leben und nicht mit Kraftfutter gemästet werden. Jetzt, da ich diese Zeilen schreibe, erstaunt es mich selbst, dass ich das Fleisch inzwischen kaum mehr vermisse.